Die folgende Sendung wird unterstützt von der Stiftung Lebenshilfe Bayern.
Was ist für Sie Inklusion?
Ja, dass man Menschen, die sich schwer tun aufgrund körperlicher, geistiger Beeinträchtigungen, eben so gut als möglich ins normale Leben mit eingliedert.
Keine Ahnung.
Das sind für mich Leute mit Behinderung, körperlich oder geistlich.
Für mich ist Inklusion, also einschließen, jemanden mit in die Gesellschaft einschließen. Also alle Personen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, mit einbeziehen.
Ist das Zusammenwirken über bisher bestandene Grenzen hinweg, zum Beispiel in der Erziehung?
Ja, dass eigentlich jeder Mensch gleich ist, ob schwarz, gelb, rot oder behindert, ist für mich kein Problem.
Das ist für mich also eine weitergehende Integration von Menschen mit einem Handicap, wenn man so will. So, was teilweise in den Schulen schon praktiziert wird, aber in der Öffentlichkeit eigentlich bisher wenig Raum einnimmt oder wenig Gelegenheit dazu bietet.
Ja, dass halt alle miteinander sind. Gesunde und die nicht so ganz gesund sind und denen es nicht so gut geht und denen es gut geht. Und das miteinander, das war toll.
In meiner vierten Sendung aus der Reihe Inklusion geht's heute um inklusives Theater. Das ist nicht unbedingt etwas Neues. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Münchner Krüppelkabarett, das Peter Radke und Werner Geifrig 1983 gründeten und in dem Laienschauspieler mit und ohne Behinderung unseren Sozialstaat bissig und witzig und treffsicher aufs Korn nahmen. Das war eine der ersten wirklich inklusiven deutschen Theatergruppen, untereinander gleichberechtigt und immer auf Augenhöhe. Woher ich das weiß? Ich durfte bei zwei Programmen mitspielen. Und so begrüßte Peter Radke damals sein Publikum.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Münchner Krüppelkabarett.
Aus einem der letzten Programme des Münchner Krüppelkabaretts stammt die folgende Szene. Der Rollstuhl ist der Turnschuh der Seele, in der sich die Schauspieler mit Behinderung selbst auf die Schippe nehmen.
Meine Damen und Herren, damit Sie in Zukunft mehr Verständnis für das Verhalten von Rollstuhlfahrerinnen und Fahrern entwickeln können, nehmen Sie jetzt teil an der Fortsetzung unseres Kompaktkurses für Körpersprache.
Er basiert, wie Sie wissen, auf den Gedanken des bekannten Pantomimen und Professors für Vulgärpsychologie, Sami Rolcho.
Sami Rolcho prägte den bemerkenswerten Satz: Der Rollstuhl ist der Turnschuh der Seele.
Er will uns damit sagen, dass bei Menschen, deren untere Extremitäten ihre körpersprachliche Ausdruckskraft teilweise oder ganz eingebüßt haben, der Rollstuhl unbewusste körpersprachliche Signale aussenden kann.
Für alle, die dieser Körpersprache nicht mächtig sind, sind diese Signale kaum wahrzunehmen.
Das wollen wir ändern. Deshalb jetzt die zweite Lektion unseres Kompaktkurses als Service für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Aber genug der Vorrede. Kommen wir zur Sache.
Sehen Sie zum Beispiel die ständige Bewegung, in der sich Rolfs Rollstuhl befindet. Er dreht sich mal links, mal rechts, mal im Kreis. Was geschieht? Rolfs Rollstuhl vollzieht Gebietsmarkierungen. Sie sollen einen möglichen Rivalen davon abhalten, in sein so gekennzeichnetes Revier einzudringen. Der rivalisierende männliche Rollstuhl spürt den Abrieb von Rolfs Reifen auf. Blasi ist dieser Vorgang ja überhaupt nicht bewusst. Entweder gibt sein Rollstuhl auf und zieht Leine, oder es kommt zu einem Imponiergehabe, bei dem der Stärkere obsiegt und der Schwächere fluchtartig das Revier verlässt.
Weibliche Rollstühle hinterlassen an bestimmten Stellen Öltropfen und setzen damit Duftmarken, die die männlichen Rollstühle unwiderstehlich anlocken und ein werbendes Verhalten hervorrufen.
Kommen wir nun zu den hierarchischen Signalen. Sehen Sie zum Beispiel Rolfs Fußstütze. Sie sendet ein hierarchisches Signal aus. Sie sagt, ich stehe über den Dingen. Ich mache mir meine Füße nicht schmutzig. Ich bin was Besseres.
Renates fehlende Fußstützen dagegen signalisieren uns, ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen. Ich unterwerfe mich den Gegebenheiten.
Blasis fehlende Fußstütze und fehlender Fuß signalisieren klar und deutlich, ich hinke der Realität hinterher. Helft mir, sonst bleibe ich der Schwächste in der Hierarchie.
Ein ganz anderes Signal setzen Rolfs starre Griffe am Rollstuhl. Was wollen Sie uns sagen? Sie sagen, komm, greif zu, lass uns eine flotte Nummer schieben.
Die heruntergeklappte Griffe von Renates Rollstuhl dagegen signalisieren, mit mir nicht. Es sei denn, sie klappt die Griffe hoch. Oh, dann, mein lieber Schieber.
Blasis etwas verkümmerte Griffe sind ein einziger Hilferuf. Ergreifend. Die kleinen Griffe sagen, jeder schiebt mir die Schuld in den Schuh. Meinen einzigen.
Kommen wir nun zu den Statussymbolen. Sehen Sie die dünne Bereifung von Renates Rollstuhl? Sie symbolisiert Schnelligkeit, Schmalspurigkeit. Sie sagt uns, ich bin ein flotter Feger, sofort dabei, wenn es um was geht. Meine Linie ist die Stromlinie.
Die Ballonbereifung von Rolfs Rollstuhl ist dagegen ein Symbol der Aufgeblasenheit. Sie sagt, ich bin ein Luftikus. Ich nähere mich auf leisen Sohlen, aber wenn ich da bin, bin ich da und schlage mein Pfauenrad.
Blasis Radabstände symbolisieren den Status eines Exzentrikers. Sie sagen, ich bin ein schräger Typ, aber nicht schräg drauf, schräg ist beautiful.
Aber was sind diese mickrigen Statussymbole gegen das, was Claudias Elektrorollstuhl symbolisiert?
Er ist der Rolls-Royce unter den Statussymbolen.
Er sagt uns, ich habe es nicht nötig, mich anzustrengen. Ich lasse fahren.
Und erst die Nackenstütze. Sie sagt, ich habe es nicht nötig, meinen Rücken zu krümmen.
Ich blicke gelassen herab auf euch Wurmexistenzen.
So viel für heute. In unserer nächsten Lektion geht es um Partnersuche.
Berührungshemmungen.
Und Paarungsbereitschaft.
Wenn es wieder heißt,
der Rollstuhl ist der Turnschuh der Seele.
Das Münchner Krüppelkabarett spielt seit 15 Jahren leider nicht mehr. Aber inklusive Theater, Tanz- und Kabarettgruppen sprießen überall aus dem Boden. Seit Jahren finden inklusive Theaterfestivals statt, in München sogar ein internationales, mit Teilnehmern bis aus Kapstadt. Gegründet wurde Grenzgänger vor 9 Jahren von Annette Spola und Lorenz Seib vom Tamstheater. Also inklusives Theater kann man auf vielen Spielplänen und an den unterschiedlichsten Spielstätten finden. Aber das, was ich Ihnen heute bieten möchte, kann man so leicht anderswo nicht erleben. Sie werden heute Gespräche mit der Intendantin und dem Regisseur der Freien Bühne München hören und 3 der Schauspieler kennenlernen. Zum Schluss werden Sie bei einer Probe des aktuell geplanten Stückes Wojciech dabei sein. Als erstes hören Sie nun Angelika Fell Gründerin und Intendantin der Freien Bühne München. Heute spreche ich mit Angelika Fell, einer der beiden Geschäftsführerinnen der Freien Bühne München. Zuerst, was ist die Freie Bühne München? Seit wann gibt es sie und was sind die Ziele dieser Institution?
Die Freie Bühne München ist ein inklusives Theater, das auf drei Säulen beruht. Das heißt, Schauspieler mit und ohne Behinderung spielen auf Augenhöhe zusammen Theater. Das ist ein professionelles Projekt, das heißt, es hat nichts mit Hobby zu tun, sondern es gibt die Möglichkeit für Schauspieler mit Beeinträchtigung auch Engagements zu bekommen, sich weiterzubilden, sich überhaupt ausbilden zu lassen. Da es keine Schauspieler mit Behinderung auf dem freien Arbeitsmarkt sozusagen gibt, müssen wir uns diese Schauspieler auch selber ausbilden, weil die Schauspielschulen normalerweise nehmen einfach keine Menschen mit Behinderung auf.
Wie lange gibt es denn die Freie Bühne München schon?
Vor 4 Jahren haben wir den gemeinnützigen Verein Freie Bühne München, FBM e.V. gegründet. Und im Februar 2015 war unsere erste Inszenierung. Jetzt sind wir gerade dabei, das 6. Stück auf die Bühne zu bringen. Also wir haben in 3 Theaterjahren 5 Stücke produziert und jetzt das 6.
Sie haben aber keine eigene Bühne, kein eigenes Theater.
Ja, das ist sehr schade, dass wir kein eigenes Theater haben, aber es wäre vielleicht, nachdem wir ja noch so jung sind in München, auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber jetzt wollen wir es doch ansteuern. Unser großes Ziel ist, ein eigenes Haus zu haben, weil wir platzen schon aus allen Nähten und wir können zum Beispiel unsere Workshops, die wir anbieten für Menschen mit und ohne Behinderung, gar nicht parallel laufen lassen zu unseren Inszenierungen. Unsere Proben sind zurzeit im Kult. Das ist in den Räumen des Kult 9, offene Behindertenarbeit der Evangelischen Kirche in Neuhausen. Das sind sehr schöne Probenräume. Aber wie gesagt, wir bräuchten eigentlich mehr Platz. Unsere Aufführungen, unsere Vorstellungen sind seit Beginn an in der Blackbox des Gasteigs. Und dann touren wir. Also wir spielen dann auch in München nochmal in der Pasinger Fabrik, in der Wagenhalle, im Kleinen Theater H, im Stadttheater Weilheim, eben auf verschiedenen oberbayerischen Bühnen und auch in Augsburg im Abraxas Kulturhaus. Da haben wir so einen ganzen Tourplan.
Frau Fell, Ihr wesentliches Ziel ist es, einen Beitrag zur Inklusion zu leisten. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, es ist wirklich ein inklusives Theater. Man sieht es bei uns in den Vorstellungen, auch das Publikum ist inklusiv. Auf einmal sitzen da eben Menschen mit einem Down-Syndrom als Zuschauer, die sonst vielleicht gar nicht so gerne oder so oft ins Theater gehen würden. Es ist ganz gemischt, unser Publikum. Es ist auf der Bühne gemischt und vor der Bühne gemischt und hinter der Bühne gemischt. Es ist ein wirkliches, sehr schönes Miteinander auf Augenhöhe. Und ich denke, da sind wir jetzt nochmal die Ersten, weil wir sind frei finanziert. Wir gehören zu keiner Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wie andere Theatergruppen, zum Beispiel in Berlin. Aber es ist ein ewiger Wettlauf natürlich auch um die Finanzierung, das ist auch klar.
Welche Produktionen sind denn in diesen ersten 4 Jahren schon entstanden?
Angefangen hat es mit einer Serata Nummer 1. Das war so eine Collage eigentlich aus Ergebnissen unseres ersten Workshops. Dann ging es weiter mit Charmo, ein selbstentwickeltes Stück, schon gemacht von unserem künstlerischen Leiter Jan Meyert. Dann war das Stück so ein Erfolg, sodass wir als zweites Stück nochmal ein Charmo Reloaded gemacht haben. Dann kam unser ganz großer Erfolg, Hamlet, eine Maschine, ein Stück nach William Shakespeare und Heiner Müller aus der Hamlet-Maschine. danach kam ein ganz selbstentwickeltes Stück, wiederum Miltons Tower. Und jetzt proben wir dann am Wojcik.
Wie wurden denn diese inklusiven Produktionen, die Sie bisher herausgebracht haben, vom Publikum und auch von der Presse angenommen?
Eigentlich jede Inszenierung, die bisher gelaufen ist, war erfolgreich. Das darf ich einfach mal so sagen. Wir waren fast immer ausverkauft. Jedes dieser Stücke wurde auch von den ABM-Medien aufgezeichnet und gesendet. Eben auch übers Internet kann man das empfangen, verbreitet, eigentlich über ganz Deutschland. Und auch die Pressestimmen sind wirklich sehr positiv. Auch dieses, wo man sieht, ja, man wird ernst genommen als Theater. Das ist ganz wichtig, dass man nicht so, ein bisschen so Hobby-Theater. Ich habe hier so ein Zitat, da schrieb zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, sie zieht den Zuschauer in ihren Bann und lässt ihn nicht mehr los, bis der Vorhang fällt. Oder zu Hamlet, ein fulminantes Endzeitspektakel, ein innovatives, inklusives Ensemble und ein explosives Stück. Also da sieht man, man schaut auf uns, man ist neugierig, es ist ja auch was Neues. Da kann ich sagen, dass unsere Idee, inklusives Theater zu machen, tatsächlich realisiert ist. Ja, unser Ziel ist auch, dass wir uns vernetzen mit anderen Bühnen. Das haben wir zweimal bisher gemacht. Unsere Schauspielerin Luisa Wöllisch dreht gerade einen großen Kinofilm, wo man dann auch sieht, ja, die ganze Kulturwelt verändert sich auch. Man möchte gerne jetzt auch denen, die man eigentlich nie eine Rolle gegeben hat, jetzt auf einmal gerne haben. Wir bekommen auch für unsere Schauspieler Anfragen, für Lesungen und kleine Fernsehrollen oder auch in der Griesnockerl-Affäre haben Schauspieler von uns mit Down-Syndrom mitgespielt. Wir haben damit angefangen und wir wachsen und wachsen. Unsere Anfragen an Workshops werden immer mehr. Wir haben derzeit 4 Leute in einer beruflichen Ausbildung, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, denn wie kann man inklusives Theater machen, wenn es nicht die Schauspieler gibt?
Woher kommen denn die Schauspieler für ihre Produktionen?
Die Schauspieler für unsere Stücke kommen aus unserer Schauspielschule und eben die Schauspieler ohne Beeinträchtigung, die casten wir ganz normal über Vorsprechen oder es sind auch Schauspieler aus der Münchner Theaterszene, die wir kennen. In unseren Inszenierungen achten wir auch darauf, dass wir ein gutes, ausgewogenes Verhältnis haben. Das heißt, die Schauspieler mit Behinderung und die Schauspieler ohne Behinderung sind etwa hälftig verteilt. Also so hat sich eigentlich schon ein Ensemble herausgebildet von Schauspielern, die sich untereinander kennen. Aber wir können die natürlich nicht fest engagieren. Soweit sind wir noch nicht.
Nochmal zu Ihrer Schauspielschule. Wie ist denn diese aufgebaut? Wie viele Lehrer gibt es und wie viele Schüler?
Die Schauspielschule hat im Moment 4 Qualifikanten, wie wir sie nennen, die qualifiziert werden in einer 3-jährigen Ausbildung. Dazu kommen aber immer auch noch Workshop-Teilnehmer von außen, die einen 10-wöchigen Workshop bei uns absolvieren. Das heißt, in den Fächern, wo die zusammen unterrichtet werden können, sind die zusammen, sodass wir rund 9 bis 10 Teilnehmende in der Gruppe haben. Über das sollte es auch nicht hinausgehen. Wir haben einen künstlerischen Leiter und dazu kommen 6, 7 Coaches, die unterrichten in Schauspiel, Improvisation, Tanz, Musik, Singen, kreatives Schreiben, all diese Fächer, die ein Schauspieler braucht, um sich auszubilden.
Zur Organisation der Schule?
Ja, der Unterricht geht ganztags, morgens um 10 geht's los bis 17 Uhr mit einer Stunde Mittagspause. Der Freitag ist immer frei für Berufsschule oder manche brauchen auch Therapien. Die Ferien sind nicht die Schulferien. Wir haben im Sommer einen Monat Theaterferien, aber ansonsten geht es ziemlich durch. Wir sind gegliedert in drei große Blöcke, à 10 Wochen. Und dann kommt der große Inszenierungsblock, der dauert 3 Monate.
Auch heuer wieder ist eine große Theaterproduktion geplant.
Wir werden den Wojciech aufführen von Georg Büchner, die Geschichte eines armen Soldaten, der eine psychische Beeinträchtigung hat, der nirgendwo Fuß fassen kann, der eigentlich auch sehr ausgebeutet wird von seiner Umwelt, zu medizinischen Zwecken missbraucht wird. Das ist natürlich auch für ein inklusives Ensemble ein total spannendes Sujet, weil viele Fragen da mit diesem Stoff diskutiert werden können. Die Fragen nach Schuld, die Fragen nach Ausgrenzung, auch die Frage nach der Würde, ob nicht eine Gesellschaft letzten Endes auch ihre Würde verliert, wenn sie die, die außen vor sind, nicht hineinlässt. Diese Fragen werden auch im Probenprozess diskutiert werden und fließen auch mit hinein in das Stück, sodass man sagen kann, dass es auch viel von den Schauspielern, vor allen Dingen natürlich auch von den Schauspielern mit Beeinträchtigung, in diesem Stück vorkommen wird, von eigenen Erfahrungen des Ausgegrenztseins und von den Bemühungen und den Anstrengungen, die passieren, um hineingelassen zu werden in die Gesellschaft.
Nach der couragierten Theatermacherin Angelika Fell stelle ich Ihnen jetzt Regisseur Jan Mayer und 3 Schauspieler aus seinem Ensemble vor. Dazu bin ich ins Löhehaus in der Blutenburgstraße gefahren, wo die Freie Bühne München an ihrem neuen Stück arbeitet. Ich sitze gerade neben Jan Mayer, das ist der Regisseur von der Freien Bühne München, und er möchte mir einige Fragen beantworten. Wie lange sind Sie denn schon bei der Freien Bühne München?
Ich bin im Sommer 2015 an die Freie Bühne München gekommen, als Regisseur erstmal für eine Produktion und dann seit September 2015 auch hier als künstlerischer Leiter für die Konzeption und den Aufbau und die Struktur der Freien Bühne.
Sie sind wahrscheinlich auch Lehrer an der Schauspielschule, die ja auch dazu gehört.
Genau, ich bin auch Dozent für Schauspiel, Improvisation und kreatives Schreiben hier während der Ausbildungsphase.
Waren Sie davor schon Regisseur in einem anderen Theater?
Ich habe in Berlin ein kleines Off-Theater geleitet, das Theater im Kino dort, und habe dort sowohl doziert für junge Schauspielinteressierte als auch Regie gemacht und arbeite seit 2009 an verschiedenen Häusern und in verschiedenen Konstellationen als Regisseur und Schauspieler und Performer.
Wie unterscheidet sich denn die Arbeit bei den Freien Bühnen München von der an nicht inklusiven Theatern?
Es ist im Grunde gar kein so großer Unterschied. Man muss sich natürlich auf die Leute einzeln einlassen, aber meiner Überzeugung nach sollte das auch in einem nicht inklusiven Ensemble passieren, sofern es das überhaupt gibt, also sofern man überhaupt sagen kann, naja, es gibt hier ein Ensemble mit Leuten, die alle gleich sind und die alle das Gleiche verstehen darunter. Das ist ja Unfug letztendlich. Das heißt, ich arbeite nicht anders mit den Leuten hier, als ich mit Schauspielstudenten an der Schauspielschule arbeiten würde oder mit einem Ensemble mit sogenannten nicht behinderten Schauspielern. Man braucht teilweise bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, mit einer sogenannten, natürlich ein bisschen mehr Zeit, um verschiedene Zusammenhänge jetzt gerade auch in Bezug auf komplexe Theaterstücke irgendwie verständlich zu machen. Was aber kein Problem ist, weil letztendlich mich auch immer wieder in die Situation bringt, dass ich darüber nachdenken muss, worum geht's eigentlich im Kern? Und wenn ich das nicht in 2 bis 3 Sätzen zusammenfassen kann, dann sollte ich mich nochmal an den Schreibtisch setzen und nochmal darüber nachdenken, was es denn eigentlich heißt. Und dadurch ist die Arbeit im Grunde auch für mich eine Art Korrektiv, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, ob wir als Ensemble auf dem richtigen Weg sind. Und die Arbeit, wie wir sie hier machen, ist ein sehr großes gemeinsames Entwickeln und schauen, dass wirklich jeder da seinen Input reingeben kann, seine Fantasien, seine Ideen. Und dadurch ist es eine sehr, sehr schöne Arbeit letztendlich, die sehr offen ist und ein großes Miteinander, was vielleicht jetzt an anderen Häusern nicht unbedingt so ist, aber hier ist es eine Notwendigkeit.
Sie denken jetzt an autoritäre Regisseure.
Auch, also wobei, ich muss hier auch autoritär sein bis zu einem gewissen Punkt. Ich denke eher, dass wir auch dadurch, dass wir uns die lange Probenzeit lassen, dass man hier zusammenfinden muss und sich ganz anders oder auf einem höheren Maß auf jeden Einzelnen und jede Einzelne auch einlassen muss und dadurch eine große Gemeinsamkeit entsteht, eine Ensemblebildung, für die jetzt vielleicht in einem Stadttheater, wo ich Produktionszeiten von 4 bis 6, manchmal 7 oder 8 Wochen nicht die Zeit habe, das Ensemble zu bilden, sondern da ist Produktionsdruck dahinter, da ist auch ein finanzieller Druck dahinter, ein gewisser Erfolgsdruck, das jetzt auch mit einem sogenannten Anspruch für die Hochkultur alles zu machen, und die Zeit, in der man sich ausprobiert, ist in vielen Räumen einfach nicht da. Das ist der Unterschied zu hier, dass wir wirklich die Zeit haben, auszuprobieren und zu ergründen.
Zur Schauspielschule. Gibt es bestimmte Kriterien, die die Aspiranten mit Trisomie 21 erfüllen müssen?
Ja, Talent. Aber das sind nicht ausschließlich auch Leute mit Trisomie 21, sondern das Ziel ist ja, Leute mit verschiedenstem Hintergrund zu nehmen. Also das soll sich auch inklusiv öffnen. Dafür fehlt zurzeit natürlich noch eine Finanzierung, oder das müssen wir jetzt erstmal aufbauen, dass wir auch Schauspielstudenten bekommen oder Schauspielschüler sich bei uns melden und das auch finanzieren können, die eine inklusive Ausbildung haben wollen. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Trisomie, sondern wir sind da grundsätzlich sehr offen, wer da zu uns kommt, was diejenigen mitbringen müssen, ist natürlich erstmal ein Interesse am Schauspiel und ein Ausdrucksvermögen. Also wir müssen natürlich auch einschätzen, können die bestehen? Also das Ziel ist, die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Das heißt zu sagen, dafür, wofür sie am Ende vorsprechen, für die Figuren, für die Rollen, für die Stellen, die es da gibt, können sie auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen. Und dazu gehört eine Art Gestaltungswille, dazu gehört eine Spielfantasie, eine Präsenz auf der Bühne. Und natürlich auch der Wille zu lernen. Und dann schauen wir, wo sind die Talente, wo ist schon bestehendes Talent, was kann man ausbauen? Und in diese Richtung werden unsere Schauspielschüler ausgebaut. Also wenn wir jetzt jemanden haben, der sehr expressiv spielt, der einen sehr, sehr starken expressiven Ausdruck hat, mit dem werde ich jetzt weniger an psychorealistischen Techniken arbeiten wie Stanislavski, auch wenn sie das trotzdem mitkriegen müssen und verstehen müssen, sondern da geht man dann in eine Verfremdung oder einen performativen Ansatz, wohingegen wir auch Schauspielschüler haben, die sich sehr intensiv mit einer Rolle auseinandersetzen wollen, die sehr großen Wissensdrang haben, was motiviert die Figur, wo kommt die her, was will die, und da arbeitet man dann eher mit diesem Psychorealismus oder beziehungsweise über ein Einfühlen. Das heißt, die Ausbildung ist da sehr individuell. Und trotzdem, die Grundlagen sind breit gefächert.
Wenn man an eine Theaterproduktion denkt, dann weiß man, dass die oft mit einem Textbuch beginnt. Mhm. Ist das hier auch so?
Ja, kommt drauf an, wie wir arbeiten, welche Produktion wir gerade machen. Also zurzeit proben wir den Wojciech, da gibt's eine Textvorlage. Und die wird am Anfang in der Konzeptionsprobe erstmal gelesen mit einer Rollenverteilung, die wir uns als Regie-Team ausgedacht haben oder auch vorher schon mit den Ensemblemitgliedern besprochen haben, was sie auch gerne spielen würden, wo sie sich da sehen. Letztes Jahr haben wir eine Produktion gemacht, wo es keine Textvorlage gab, wo wir die Texte erarbeitet haben. Dann beginnt man, sich thematisch auseinanderzusetzen, erarbeitet über Improvisationen. Und auch hier beim Wojciech ist es so, und das werden wir vielleicht gleich dann auf der Probe auch sehen, man hat eine Textvorlage und dann arbeitet man aber erstmal mit der Situation, mit der Atmosphäre, mit verschiedenen Anhaltspunkten, bevor dann im Laufe des Probenprozesses eine neue Textfassung entsteht, die dann eine Mischung ist aus dem vorgegebenen Text von Büchner jetzt in dem Fall und den natürlich entwickelten und improvisierten Texten von den Schauspielern und Schauspielerinnen.
Wie verstehen sich denn die behinderten und die nicht behinderten Mitglieder der Kompanie untereinander?
Das sind Kollegen auf Augenhöhe. Und von meinem Außenblick her und so wie ich mich mit dem Ensemble verstehe, das, was man sieht, also hinter uns sitzen sie draußen, quatschen, machen gemeinsam Mittagspause. Wir gehen zusammen nach der Probe auch mal an die Isar oder in den Bandraum und kloppen ein bisschen auf Instrumenten rum. Also da gibt's keinen großen Riss jetzt irgendwie oder dass man jetzt sagt, die Schauspieler ohne Behinderung, die machen dann alles vor. Und sie arbeiten zusammen, sind auch freizeitlich zusammen, immer wieder. Also das ist ein ganz, in Anführungszeichen, normales Ensemble, was wir hier haben.
Wer wählt denn die Stücke für die Produktionen aus?
Das ist unterschiedlich. Im Endeffekt wählt die Leitung der Freien Bühne München und ich als künstlerischer Leiter gebe das letzte Wort und sage, das werden wir jetzt machen, weil da sehen wir jetzt auch eine Relevanz in der Stückauswahl. Wir sprechen ja mit jetzt unseren Ensemblemitgliedern auch über die Stück. Mein Lieblingsbeispiel davon ist, dass wir irgendwie, bevor wir Hamlet gemacht haben, hieß es dann, ja, wir wollen mal so ein Horrorstück machen und wir wollen aber auch ein Krimi irgendwie. Als Synthese daraus kam ja dann der Hamlet in den Sinn und die Hamlet-Maschine von Heiner Müller. Das ist eine Horrorvision. Da gibt's Geister, da gibt's Rache, da gibt's irgendwie einen Mord, den Hamlet rächen soll, da aufklären soll. Gleichzeitig verhandelt es ein Ausgeschlossensein, was auch immer wieder wichtig ist, dass man irgendwie diese Themen der Inklusion jetzt auch nicht völlig außen vor lässt, dass man sie nicht explizit behandelt, aber dass man dann doch schon auch Parallelen zum eigenen Leben immer ziehen kann. Das war in dem Fall gegeben. Und so entstehen dann die einzelnen Stückauswahlen so dadurch, dass man guckt, was will gespielt werden, welche Rolle will ich spielen für die Qualifikanten oder die Auszubildenden, die wir hier haben, aber natürlich auch, okay, was wäre jetzt ein guter Reiz, was wäre eine gute Rolle für den oder diejenige, die jetzt hier neu dazukommt, was hat sie bisher gezeigt, was können wir da machen? Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein.
Warum haben Sie sich diesmal für den Wojciech entschieden?
Weil es ein unheimlich geiles Stück ist. Auch hier wieder der Wunsch, irgendwie was Starkes zu machen aus dem Ensemble, was Wütendes, was, wo sie viel spielen können letztendlich, also wo man einen expressiven Spielstil reinguckt. Das war die eine Sache. Und zum anderen finde ich, es ist ein unheimlich aktuelles Stück. Also gerade wenn wir uns jetzt das neue Psychiatriegesetz im ersten Entwurf hier ansehen, wenn wir uns anschauen, wie mit Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung umgegangen wird, also dass eine Depression zum Beispiel auch häufig so abgetan wird in der Gesellschaft, das sind aktuelle Themen und gleichzeitig in der Zeit, in der Büchner schreibt, unheimlich progressiv, haben wir da auch Figuren, die sehr, sehr nah an dem Erleben unserer Schauspieler dran sind, mit und ohne Beeinträchtigung, wo es einfach darum geht, was ist überhaupt eine Liebesbeziehung? Was machen wir, wenn eine Liebesbeziehung nicht mehr funktioniert? Was mache ich als freier Künstler, wenn ich keine Kohle habe? Wojciech hat kein Geld zum Heiraten, wird deshalb irgendwie nach unten gehauen, muss von einem Job zum anderen. Das kennen viele Schauspieler auch, dass man irgendwie mit Mühe und Not gerade auskommt. Und natürlich das Ausgeschlossensein aus einer Gesellschaft, diese Unmöglichkeit nach oben zu kommen, ist natürlich ein Thema, was unsere Leute mit Behinderung jetzt selbst betrifft. Also da findet man sich dann auch schon wieder, wenn es heißt, naja, du bist einfach nicht schnell genug, du bist nicht gut genug. Das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen. Was willst du überhaupt? Du auf der Bühne, du kannst auch nicht mal richtig sprechen. Das sind Sachen, mit denen wir auch immer wieder konfrontiert sind. Und das alles kristallisiert sich in Wojciech, in einer Gesellschaft, die immer sehr weich tut und immer sehr lieb ist, aber wo die ganz klare Grenze ist, was jemand mit Behinderung jetzt zum Beispiel kann und darf und wo ein Künstler zu sein hat. Und wenn er nicht am Stadttheater ist, dann muss er halt mehr arbeiten, weil die freie Szene ist ja kein richtiges Theater, jetzt mal ganz scharf formuliert.
Nach Jan Mayer hören Sie jetzt die drei Schauspieler David, Veronika und Dennis. David, wie sind Sie denn zu der Freien Bühne München gekommen?
Ich habe in der Freien Bühne angefangen, als Coach zu arbeiten, vergangenen Herbst, also im Herbst 2017, und unterrichte dort Schauspiel.
Dann spielen Sie jetzt gar nicht bei Wojciech mit?
Doch, ich spiele auch bei Wojciech mit. Ich bin im Ensemble, im Chor und spiele den Tambourmajor.
Was haben Sie denn für einen Eindruck von der Zusammenarbeit der behinderten und der nicht behinderten Schauspielern?
Naja, man muss ja wissen, es ist ein inklusives Projekt und ich verstehe Inklusion unter dem Aspekt, dass man sagt irgendwie ja, unterm Strich sind wir alle Menschen und wir teilen alle komplett die gleichen Emotionen und es gibt halt Menschen, die für die fallen gewisse Dinge leichter und es gibt Menschen, für die fallen gewisse Dinge schwerer. Und diesbezüglich verstehe ich Inklusion als eine tolle Herausforderung, eigentlich gesamtgesellschaftlich zu sehen, was verbindet uns eigentlich. Und das ist schlussendlich auch das, was bei der künstlerischen Arbeit im Vordergrund steht. Das sind da nicht die Fertigkeiten oder die Fähigkeiten, sondern das sind einfach Dinge, wie kann man gemeinsam etwas erzählen? Und dazu ist natürlich auch die Konzentration und das absolute Wollen jedes einzelnen Teilnehmers notwendig. Und das ist dann manchmal sehr abenteuerlich, aber es gibt einem sehr viel so zurück. Also ich habe über mich selbst, wo ich seit 15 Jahren als Profischauspieler auf verschiedenen Bühnen und auch vor der Kamera unterwegs bin, habe ich einfach auch festgestellt, ja, man beginnt immer wieder von vorne, immer wieder von Neuem und ist ganz hervorragend oder wunderbar mit zu erleben, wie sich jeder Einzelne immer auch wieder mit seinen Unzulänglichkeiten, man steht Anfang an der Probe, da durchkämpft und versucht, das Beste aus sich rauszukriegen. Und so verstehe ich im Übrigen auch meine Arbeit als Coach, sei es jetzt mit Schauspielern mit oder auch ohne Behinderung. Ne? Also da sind wir alle gleich. Ne?
Veronika, wie bist du denn an die Freie Bühne München gekommen?
Ich bin Mitglied bei Theapolis. Das ist eine Online-Webseite, wo man sich bewerben kann für Stellenausschreibungen am Theater. Und da war für die Marie ausgeschrieben, für die Freie Bühne München, da habe ich mich beworben.
An welchen Theatern hast du denn schon gespielt?
Zuletzt habe ich gespielt im Theater Spielraum in Wien, davor im Off-Theater in Wien, im Kabarett Niedermeyer in Wien. Also ich habe in Wien Ausbildung gemacht.
Wie gefällt es dir hier an der Freien Bühne München? Das ist ja was ganz anderes eigentlich, ein inklusives Theater.
Ja, mir gefällt es sehr gut, weil wir haben auch eine sehr lange Probenzeit, was ein ziemlicher Luxus ist. Man hat dadurch Freiheiten, die man sonst bei einem normalen Probenablauf von circa 5 Wochen nicht hat. Nämlich, dass du die Möglichkeit hast, viel mehr zu improvisieren und die Rolle zu entdecken und ja, viel mehr im Detail zu suchen. Das ist sehr schön, dass das hier möglich ist.
Was gefällt dir denn an der Rolle der Marie und was eher nicht?
Mir gefällt, dass sie sucht. Also ich habe das Gefühl, im ganzen Stückprozess sucht sie nach ihrer Sicherheit und nach einem Weg, für sie glücklich zu sein. Das finde ich sehr schön. Und auch wenn sie da ja ihrer Meinung nach Fehler begeht, aber die Figur will eigentlich weiterkommen. Ja, was mir nicht gefällt, kann ich jetzt gar nicht mal so konkret sagen.
Wie finden Sie denn die Zusammenarbeit mit den behinderten Crewmitgliedern?
Es ist sehr spannend. Wir sind ja jetzt in der 5. Woche vom Probenprozess. Und natürlich unterscheidet sich's zu einer Arbeit, die nicht inklusiv ist, genau. Was für mich sehr signifikant ist, ist, dass hier in dem Rahmen viel mehr Fragen gestellt werden. Fragen, die in einem anderen Rahmen vielleicht gar nicht gestellt werden würden. Wo ein anderer Schauspieler sagen würde, das liegt klar auf der Hand. Und das bringt dich in die Position, dass du einfach nochmal, ja, du gehst so ans Fundament der Person oder der Figur des Stückes und gräbst eigentlich da nochmal rum, wo du vielleicht zuerst gar nicht mal so hinschauen würdest, bis es zu einem gemeinsamen Verständnis kommt. Und das ist sehr schön.
Dennis, wolltest du schon immer Schauspieler werden?
Ich war früher beim Imal auf der Brudermühlstraße. Ich habe da auch eine Schauspielerschule gehabt in München. Meine Mutter will gerne einen neuen Theater auskündigen. Ich war beim Modischem Samur 1 und Samur 2 oder hier beim Hamlet, eine Maschine habe ich auch mitgespielt. Und jetzt spiele ich ja meine Rolle auf Wojtek.
Was spielst du da für eine Rolle?
Wojtek.
Magst du die Rolle? Gefällt dir die?
Alle meine Rolle mag ich gern. Mal diese Chris-Lokal-Affäre habe ich auch mitgespielt. Dann habe ich auch Plan A mitgespielt. In Berlin bei dem Krampa-Sampa-Theater. Ich habe ja so ein großes Talent.
Gibt es auch eine Traumrolle, die du gerne mal spielen möchtest, Dennis?
Ich mag gerne Kinos oder Fernseher. Und das ist mein Traumberuf, das ich gerne machen will. Freie Bühne München ist was so cool, aber dann würde ich gerne anders machen. Ich wollte gerne Kino und Fernseher machen.
Hast du schon in einem Film mitgespielt? Oder auf einer anderen Bühne?
Ja, ich habe hier Chris-Lokal-Affäre und ich habe hier ein kleines ZTVT und das schaue ich ja auch gerne an. Eine meiner größten Hobbys ist, ich mag gerne Schlagzeug und Gitarre spielen, YouTuben und Fernsehen schauen.
Endlich können wir jetzt Jan Mayer und sein Ensemble in Aktion erleben. Kommen Sie mit zur Probe.
Dann kommt Dennis, wird jetzt ein bisschen andersrum sein, als wir es zum ersten Mal gemacht haben. Dennis da gestanden und du hast hier gelegen. Diesmal liegst du da und Dennis kommt von hier hinten raus.
Hallo.
Weil er da steht und sich ja versteckt hat, während die anderen nicht
verbunden. Ah, okay.
Ja, das war das Ding gewesen.
Warum kommst du nicht mit den Fäusten das kommen machen?
Nee, weil das mit den Fäusten sieht das ein bisschen albern aus einfach. Und das Bild ist so stark, wenn die über dich drüber rollen. Wenn Wojtek überrollt wird, ist es viel stärker.
Ich habe viele Filme gesehen, die haben mit Fäusten gemacht. Auch.
Im Film ist es ein bisschen einfacher als im Theater. Im Theater sieht es meistens, wenn es nicht wirklich richtig, richtig gut gemacht ist, albern aus. Und man weiß, es wird nicht zusammengeprügelt. An dem Film kann ich Effekte machen, da kann ich schneiden. Das hast du hier nicht. Und deshalb suchen wir ein Bild, was das Gleiche erzählt, also wo das Publikum auch merkt, aha, Bolzheit wird fertig gemacht.
Ja, von ihm.
Genau, und von ihm, und er verdoppelt sich da, ja. Das ist viel, viel stärker.
Verdoppelt sich nicht irgendwie so. Fällt das so oder was?
Ja, das ist dieser, wir haben doch gesagt, das ist dieser Wahnsinn von ihm, den wir dann sehen als Zuschauer. Ja, dass nicht nur einer ist, der kommt, sondern alle sind da und überrollen. Das ist das Bild. Muss ich jetzt nicht so Gedanken dazu machen. Das hat ein bisschen
gesagt. Eine Stufe stärker als alle.
Nee, alle sind viel stärker als einer. Das ist meistens so. Wenn einer auf dich losgeht, mit dem hast du mehr Chancen, als wenn eine ganze Gruppe auf dich losgeht.
Natürlich.
Dann machst du dich alle fertig.
Natürlich.
Gut, aber Wojciech schafft es nicht, okay? Okay. Gut. Wie gesagt, deine Figur kann es nicht.
Ja, ja.
Vertrau mir, dass es cool ist. Das ist gut
aus. Ja, okay.
Und du kannst ja spielen, dass du diese Schläge kriegst, wenn die an dir vorbeilaufen. Kannst du ja... Ja, und dann fällst du runter. Ja, ist doch super.
Okay.
Gut, Masken auf, hinter den Vorhängen. Ja. Dann gehst du los. Wo stehst du?
Bei ihr.
Nee.
Aber bald.
Dennis, hier müssen wir die... Ernst, wir fangen wieder bei der Jukebox an, ne?
Ja.
Julio.
Oh, was ist das hier? Das ist meine Musik, ich verstehe überhaupt nichts. Was ist das für... Da habt ihr nicht Schlager oder sowas? Eigentlich Schlagermusik? Schlager, ja. So Schlager, das muss man richtig hören. So Schlager, das ist stimmungsvoll. Da steht doch kein Mensch. Was schickt denn der da hier? Ich will mit der Musik, ich will tanzen hier. Was guckst du so hier? Hier, ich will Schlagermusik. Was? Was hast du zu sagen? Ja, was ist los? Hast du mich angeguckt? Willst du mich produzieren oder was? Gott, du brauchst gar nicht so zu grinsen hier. Hat der mich angegrinst? Was? Ich will.
Du Kerl, sauf.
Was? Ich will.
Du Kerl, sauf.
Du Kerl, sauf.
Sauf.
Trink was? Trink du auch, ja? Trink, hast du nichts zu trinken hier?
Ich wollte die Welt wäre Schnaps.
Ich wollte die Welt wäre Schnaps.
Schnaps.
Schnaps, wer gibt? Ich gebe einen aus, Leute, ich gebe einen aus.
Wollen wir saufen?
Du, wer will das saufen hier?
Saufen!
Soll ich dir den Zucker aus dem Hals ziehen?
Und dir um den Leib herumwickeln.
Und dir um den Leib herumwinden.
Ja?
Was ist los? Ha? Was bin ich? Was bin ich?
Ein Hohensohn.
Was?
Ein Hohensohn.
Was bin ich?
Ein Junge.
Was?
Was?
Was bin ich?
Was mit Angst?
Was bin ich?
Hallo!
Was bin ich?
Alter!
Was bin ich?
Alter!
Ich bin ein Mann! Was bin ich? Ich bin ein Mann! Was bin ich?
Also, du kommst jetzt zu ihm und sagst, die Pistole ist zu teuer. Mit der können wir nicht machen. Die Pistole ist, das können wir uns nicht leisten. Und du musst gar nicht so an diesem Kassier kommen und irgendwie bei ihm da stehen. Und dann bleib ruhig hier. Du musst gar nicht an ihm vorbeigehen.
Nein.
Du kannst ruhig hier.
Okay, okay.
Ja, und dann, okay. Sagt er, und dann geht's weiter. Ich glaube, wir hatten es zwar eben so gemacht, dass du durch die durchgehst, ne? Ich glaube, jetzt ist es besser fürs Bild, wenn alle an dir vorbeigehen.
Was?
Dass sie quasi hier sind. Fürs Publikum sieht es aus, als würdest du durch. Dieses. Die merke ich nicht als Publikum. Ja? Dann hast du mehr Zeit. Und dann sieht man nicht so gut, was genau mit dir passiert. Ich sehe nur, wie du rausfällst. Ja? Das ist besser. Und wenn er kommt, das war eine schöne Idee. Also mach das ruhig. Der Impuls war richtig, dass du so versuchst wegzugehen. Und dann steigt er dir hinten aufs Bein drauf. Jetzt nicht zu fest, aber auch schon so, dass du es spürst, dass du es merkst. Und dann kommst du nicht mehr weiter. Sobald er dann sagt, hier, Wojciech nochmal anmacht, so nach dem Motto, was ist denn jetzt hier? Soll ich dir noch eine reinhauen oder nicht? Soll ich dir noch eine? Und dann, hey, der hat sein Fett. So, der blut doch. Der blut doch. Jetzt komm, lass. Und dann ist auch schön, glaube ich, wenn du dich erstmal weigerst. Und dann zieh dir ihn nach hinten. Ziehst die Maske aus, bis das andere ist da.
Und dann nimm die Maske.
Die Maske kannst du dir dann, kannst du einfach in der Hand halten jetzt. Du hast nachher so ein Kostüm, was, wo du die so dranhängen kannst. Einen kleinen Haken oder sowas, irgendwie so. Okay. Ja. Aber dann die Kostüme kommen ja am Montag erst.
Morgen übermorgen, Wochenende, Montag.
Genau.
Turbulent ging es zu bei dieser Probe zu Wojciech. Sie haben es gehört. Wann und wo Sie den Wojciech live sehen und hören können, sagt uns jetzt noch Angelika Fell.
Die Premiere wird am 12. Oktober um 20 Uhr in der Blackbox im Gasteig sein. Die zweite Vorstellung ist auch gleich am nächsten Tag. Und dann gehen wir auf Tour und sind dann wieder zu sehen am 10. November in der Pasinger Fabrik.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie noch mehr über Inklusion erfahren wollen, in der fünften und letzten Sendung dieser Reihe werde ich Ihnen inklusive Freizeitprojekte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vorstellen. Bis dahin bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören. Als Verantwortliche für diese Sendung Ihre Heidi Kaiser.
Die soeben gehörte Sendung wurde unterstützt von der Stiftung Lebenshilfe Bayern.